Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Was bedeuten die heute beschlossenen Corona-Maßnahmen für die Kultur? Darum geht's hier gleich. Wir fragen, ob Christian Krachts Roman Eurotrash auf der Bühne funktioniert. Wir verfolgen eine Diskussion über kulturelle Aneignung im Zusammenhang mit Übersetzung. Und wir erinnern an den Künstler und Aktivisten Jimmy Durham, einer, der sich immer als Weltbürger verstanden hat, naja, oder als Weltobdachloser.
I'm a citizen of the world. I don't think I am a citizen. I think I'm a homeless person in the world.
Die Corona-Zahlen steigen auf Rekordwerte. Mit Spannung wurde daher heute erwartet, was die Runde der Ministerpräsidenten zusammen mit noch Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz an neuen Corona-Maßnahmen beschließen würden. So wurden neue Grenzwerte für Beschränkung festgelegt. Ausschlaggebend ist danach jetzt die Hospitalisierungsrate, liege die bei über 3 pro 100.000. Dann soll in dem Bundesland für Freizeiteinrichtungen, Kultur- und Sportveranstaltungen, Gastronomie und bestimmte Dienstleistungen flächendeckend 2G gelten. Zutritt haben dann nur Geimpfte und Genesene. Steigt die Krankenhausrate auf mehr als 6, werden zusätzliche Tests erforderlich. Was diese und andere Entscheidungen konkret für die Kultur bedeuten, das möchte ich jetzt von Olaf Zimmermann wissen. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Zimmermann.
Schönen guten Abend.
Was hatten Sie sich denn von der Runde heute erwartet?
Erstmal habe ich mir erwartet, dass wir ein bisschen Klarheit bekommen. Die haben wir ja jetzt schon bekommen, weil wir jetzt wissen, ab welchen Hospitalisierungsraten quasi wir welche Maßnahmen denn jetzt bei dem Besuch der Kultureinrichtungen einsetzen müssen. Man muss aber auch ganz offen sein, eigentlich sind ja jetzt schon alle Länder davon betroffen. Das heißt, unter 2G geht ja so gut wie gar nichts mehr. Dann gibt es ja auch schon Länder, die über diesem Hospitalisierungsrate von 6 liegen. Und es gibt ja auch schon welche, die über 9 liegen. Also dort, wo man jetzt sogar mit dem Lockdown wird rechnen müssen. Das ist ja in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Also wir haben ein bisschen mehr Klarheit, aber das macht die Welt nicht besser.
Immerhin können wir sagen, anders als sonst wurde die Kultur diesmal nicht vergessen, wurde zumindest mit erwähnt. Aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, so einen großen Unterschied macht es ja jetzt gar nicht, weil wir haben ja in verschiedenen Bundesländern und auch Städten ja schon 2G eingeführt.
Das ist richtig. Deswegen ist es mir eigentlich am wichtigsten, dass jetzt mit diesem Infektionsschutzgesetz ja andere Maßnahmen noch beschlossen worden sind, die eigentlich für uns nicht schlecht sind. Also dass zum Beispiel die Wirtschaftshilfsmaßnahmen, also zum Beispiel die Überbrückungshilfe 3+ oder die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige, dass die jetzt verlängert worden ist, zumindest bis zum 31.3. Das ist schon wirklich positiv. Auch, dass das Kurzarbeitergeld verlängert worden ist. Viele, gerade Theater, sind davon doch sehr unmittelbar betroffen. Dass die Grundsicherung unter diesem erweiterten Zugang weiter nutzbar ist und dass auch die positiven Maßnahmen in der Künstlersozialkasse erstmal um ein Jahr weiter gestreckt worden sind. Auch das ist positiv. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite Klarheit, was das Öffnen der Kultureinrichtungen angeht, und wir haben ein paar positive Elemente jetzt, dass die Unterstützung weiterläuft und nicht am 31.12. abrupt abbricht.
Sie, Herr Zimmermann, haben sich ja immer für eine Impfpflicht ausgesprochen. Sind Sie enttäuscht, dass da jetzt gar nichts auf den Weg kam?
Ja, das habe ich aber erwartet. Ich finde das schlecht. Ich glaube, dass die beste, die allerbeste Kulturförderung in diesem Land wäre, wenn wir eine Impfpflicht einführen würden. Dann würden wir zumindest mal im nächsten Jahr mal vielleicht Licht am Ende des Tunnels sehen. Weil Sie müssen ja einfach sehen, wir sehen ja, dass die Maßnahmen der Politik die eine Seite sind. Aber die viel größere Sorge ist doch, wir haben doch im Moment Angst vor der Angst des Publikums, nicht in die Kultureinrichtungen gehen zu wollen, weil sie Sorge vor eventueller Ansteckung haben. Und das ist doch das, was uns wirklich umtreibt. Das heißt, auch jetzt schon werden die Kultureinrichtungen nicht so gefüllt, wie sie gefüllt werden könnten, weil die Menschen Angst haben. Wir versuchen alles zu machen, um ihnen diese Angst zu nehmen. Wir haben immer noch strenge Hygienekonzepte. Wir haben Belüftungsanlagen eingebaut und. Aber wenn das gesellschaftliche Gefühl so ist, wie im Moment ist, dann kann man den Menschen auch nicht verdenken, dass sie um ihre eigene Sicherheit Angst haben.
Ein anderes, ja, vielleicht Problem ist ja auch, dass der Handlungsrahmen der Länder immer von denen selbst ausgestaltet werden kann. Ist das jetzt für die Kultur gut oder schlecht, wenn überall was anderes gilt?
Nein, das ist nicht gut für die Kultur, weil die Kultur sich natürlich nicht an diese Ländergrenzen hält. Und Sie müssen sich vorstellen, Sie machen, ich sag mal, eine Konzertreise durch Deutschland und haben in jedem Bundesland, nein, sogar manchmal ja in jeder einzelnen Kommune andere Vorgaben. Das kann man praktisch letztendlich dann gar nicht mehr durchführen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der Bund stärker die Hand drauf gehalten hätte. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir bundesweit zumindest sehr ähnliche Regelungen hätten. Jetzt fällt das doch alles wieder sehr auseinander und ich glaube, für den Kulturbereich ist das generell nicht gut, aber es ist auch für die gesamte Gesellschaft nicht gut, weil keiner kann sich das mehr merken, keiner kann das verstehen und wenn ich schon von Berlin nach Brandenburg fahre, manchmal merke ich ja gar nicht, dass ich die Landesgrenze überschritten habe, dann habe ich wieder andere Regelungen, das ist dauerhaft gesehen Gift für die Akzeptanz dieser Regelungen.
Jetzt haben Sie ja gesagt, dass einige Zuschauer sich gar nicht mehr so in die Kultureinrichtungen wagen, aber viele gehen trotzdem ins Theater und da hört man ja immer wieder Theaterleute munkeln, naja, so richtig lange wird das alles nicht mehr offen sein. Wahrscheinlich schließen wir dann doch wieder im Winter. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Die Gefahr ist ja jetzt letztendlich von dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin gemeinsam beschlossen worden. Wenn diese Hospitalisierungsrate über 9 geht, ja, und wie gesagt, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind schon über 9 und Bayern steht ja, wenn man so will, kurz davor, dann kann man wieder einen Lockdown verordnen. Und ich wüsste auch nicht im Moment, welche anderen Maßnahmen denn so durchschlagend sein würden, außer eben ein Lockdown. Und deswegen müssen wir die Sorge haben, dass auch wieder Schließungen vorgenommen werden.
Das sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Wir sprachen über die Folgen der neuen Corona-Regeln für die Kultur. Herr Zimmermann, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Tja, gerade noch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und jetzt schon für die Bühne adaptiert, Christian Krachts neuer Roman Eurotrash. Den gab es heute erstmals in einer Bühnenfassung zu sehen. Und zwar an der Berliner Schaubühne, inszeniert von Jan Bosse und großartig besetzt mit Joachim Meyerhoff und Angela Winkler. Für uns war André Mumo dort und ist direkt danach zu uns ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
An Christian Krachts neuem Roman Eurotrash scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Die einen sehen in der Reise des Ich-Erzählers mit seiner dementen Mutter so eine rein mediale Selbstinszenierung. Die anderen feiern das Buch als literarisch brillant. Schauen wir mal kurz auf die Vorlage. Wie stark finden Sie ist der Roman?
Es ist auf jeden Fall beides. Ich glaube, da kann man sich einfach nicht festlegen. Das ist eine Selbstbespiegelung, wie wir es auch von dem Autor kennen. Und was mich ein bisschen irritiert hat an dem Buch, war auch dieses Name-Dropping. Da geht es ständig um Axel Springer und um irgendwelche Millionäre und um dieses ganze hochintellektuelle Jet-Set-Leben, aus dem er eben auch kommt. Und daran lässt er uns teilhaben in großer Ausführlichkeit. Aber das Ganze ist auch literarisch ausgesprochen raffiniert, weil es eben zu dieser Reise mit der Mutter sich dann verdichtet und da entsteht etwas Neues. Eine Auseinandersetzung dieser beiden Figuren, in der auch das Leben des Autors immer wieder sich reflektiert und ironisiert wird und er auch feststellen muss, das ist vielleicht alles auch nicht so toll, was ich mache, nicht nur meine Vorfahren, die alle Nazis waren, haben schlimme Sachen gemacht. Was ich da mache, ist vielleicht auch nicht so toll. Und da ist eben diese ständig alkoholisierte Mutter, die ihm dann wirklich Kontra gibt. Und das ist eine große Qualität des Textes.
Ja, inszeniert hat erstmals an der Berliner Schaubühne Jan Bosse. Er hat mit Bettina Ehrlich die Bühnenfassung geschrieben. Wir hören jetzt mal kurz einen Ausschnitt.
Mama, wir werden jetzt auf eine Reise gehen, zusammen, wir zwei.
Auf keinen Fall werde ich mit dir auf eine Reise gehen. Du bist doch vollkommen über mich.
Nein, wir werden jetzt auf eine Reise gehen, Mama.
Ich gehe nicht mit dir auf eine Reise.
Meine Mutter wütete, rollte, schimpfte. Ja, murmelte Unverständliches, aber ich packe ihre Sachen.
Ja, also hören wir schon mal, so ganz harmonisch geht es nicht ab mit den beiden. Und man hört aber auch schon, wie das aufgesplittet ist in den Dialog zwischen den beiden und dann den Erzähler, der sozusagen auf die Geschichte draufschaut. Das ist ja nicht die erste Zusammenarbeit von Jan Bosse mit Joachim Meyerhoff. Die haben ja schon mal so einen grandiosen Abend fürs Burgtheater gemacht, auch nach einem Roman Thomas Melle, Die Welt im Rücken, war auch zum Theatertreffen eingeladen. Was macht Jan Bosse diesmal?
Ja, es ist ein ähnliches Verfahren natürlich. Es ist ein autobiografischer Erzähltext. Und auch diesmal ist es so, dass Joachim Meyerhoff sehr viel leisten muss. Der muss ganz viel Text, 2,5 Stunden auf die Bühne bringen. Auch Angela Winkler hat immer wieder starke, große Momente. Aber Joachim Meyerhoff muss eben nicht nur den Dialog meistern, sondern das alles andere, die ganzen Erzählpassagen, die ganzen Reflexionspassagen, schlüpft dann auch hin und wieder so in andere Rollen, in Kellner- und Taxifahrerrollen. Also der hat richtig was zu tun. Man muss dazu sagen, er ist nicht Christian Kracht. Also, und er muss sich diese Rolle erstmal anverwandeln. Er muss sich in diesen Dandy verwandeln. Er trägt eine platinblonde Perücke. Sieht ganz anders aus, als man ihn kennt. Und trotzdem ist er aber Joachim Meyerhoff. Er ist energetisch. Er ist jemand, der diese langen Rezitationspassagen auch genießt, auch auskostet, mit viel Energie und mit viel Emotion auch, was man so bei der Lektüre des Buches eher nicht hat, weil dieser Christian Kracht Erzähler ja wahnsinnig zurückhaltend ist und emotional ausgebremst und sehr vorsichtig. Das ist Joachim Meyerhoff nicht. Also er macht es zu seiner großen Show, zu seiner großen Geschichte auch. Und das ist faszinierend anzusehen.
Es gibt ja eine richtige Auseinandersetzung mit der Mutter. Und die wird ja von Angela Winkler gespielt. Die kennt man ja eher als so eine leise, vielleicht eher ätherische Person. Wie füllt sie diese Figur aus?
Sie macht das ganz fabelhaft. Ich war sehr begeistert heute von Angela Winkler, die eben sich auch zurückhält, die leise ist. Es ist einfach eine leise Frau. Aber sie kann auch laut und sie kann energisch und sie ist eigentlich die ganze Zeit über mürrisch. Wie gesagt, sie ist betrunken, sie will ständig Wodka haben und sie ist auch ständig in dieser Auseinandersetzung mit dem Sohn. Also sie provoziert ihn auch und sie kann ihm auch etwas entgegensetzen. Und das, was wirklich schön ist, auch schon an der Vorlage, ist, dass aus diesen Streitsituationen eigentlich heraus die Zuneigung dieser beiden Figuren immer deutlicher wird. Und was dieses Buch eigentlich erzählt, ist, dass dieser Sohn sich von seiner Mutter verabschiedet. Er bringt sie am Ende wieder ins Hospital. Diese ganze Reise ist vielleicht sowieso nur eine Fantasie, die in diesem Fall übrigens auf der Bühne auch illustriert wird von einem Bühnenbild von Stéphane Laimé. Da wird auf einer großen, großen, großen Bühne, auf der erstmal nichts zu sehen ist, wird ganz langsam ein großes Segelboot hochgefahren. Und die beiden sind die ganze Zeit auf diesem Segelboot unterwegs, obwohl sie eigentlich im Taxi sitzen. Und da wird einfach deutlich, dass es eine poetisch verdichtete Reise, in der es eigentlich darum geht, dass der Sohn sich von dieser Mutter verabschieden muss. Und das rührt auch am Ende sehr stark an.
Also sie hat es berührt, das höre ich jetzt ja, das haben wir ja gerade ganz deutlich gesagt. Anders als einige Intendantinnen behaupten, haben Sie ja den Roman vorher gelesen.
Das stimmt.
Würden Sie denn sagen, es gab irgendwie einen Mehrwert? Also würden Sie sagen, es ist nochmal eine ganz andere Erzählebene, die da in der Schaubühne passiert?
Eine ganz andere Erzählebene würde ich nicht sagen. Aber die Verlebendigung der Figuren, insbesondere der Mutter, muss ich sagen. Insbesondere diese Mutter zu sehen mit einem blauen Auge, mit einer lila Perücke, vollkommen fertig, vollkommen aufgelöst, aber auch mit dieser Energie und dieser Kraft, die Angela Winkler dieser Rolle gibt, das ist hinreißend gewesen und wirklich ein schönes Erlebnis. Aber der Roman eignet sich trotz allem natürlich nur bedingt für eine Theateradaption, weil da so viel Reflexion drin ist, weil da sehr viel geredet wird und es nicht unbedingt über 2,5 Stunden dann auch wahnsinnig spannend ist auf der Bühne. Aber diese beiden Schauspieler bringen uns das nahe und dann ist es eben doch sehr schön, sich das anzusehen.
Also großartiges Schauspielertheater, ja. Christian Krachts Roman Eurotrash, heute Abend uraufgeführt in der Regie von Jan Bosse. Im November gibt es noch weitere Termine und zu finden sind die auf der Homepage der Berliner Schaubühne. Für uns in der Premiere war André Mumuth. Ganz herzlichen Dank. Er beulte Kühlschränke ein, zertrümmerte Museumsvitrinen und warf bemalte Felsbrocken auf Autos. Auf der nächsten Documenta in Kassel werden seine Werke zu sehen sein, nur er selbst wird dann nicht mehr dabei sein können. Der Objektkünstler, Dichter und Politaktivist Jimmy Durham ist im Alter von 81 Jahren in Berlin gestorben. Seit 1994 hat der US-Amerikaner in Europa gelebt, weil er sich hier, wie er selbst sagte, frei fühle.
I love Europe.
Ich liebe Europa. Ich habe das Gefühl, dass ich hier teilhaben kann. Ich fühle mich befreit von Geschichte. Ich werde nie Franzose, Engländer oder Deutscher sein, aber ich kann trotzdem ein vernünftiger, kritischer Bürger Europas sein. Das könnte ich nie in Amerika. Ich wäre die ganze Zeit am Kämpfen gegen die Kolonialisten. Hier fühle ich mich frei.
Jimmy Durham hat in vielen europäischen Städten gelebt, zuletzt mit der Künstlerin Maria Teresa Alves in Neapel und auch hier in Berlin. Hier in der Hauptstadt gab es vor einigen Jahren im Berliner Kunstverein eine Retrospektive zu seinem Werk. Mit dem Leiter des Kunstvereins, mit Marius Barbias, möchte ich jetzt an Jimmy Durham erinnern. Schönen guten Abend, Herr Barbias.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Wenn ich an Arbeiten von Durham denke, dann fallen mir erstmal gleich zwei ein. Zum einen diese schon benannte Museumsvitrine, in der nichts weiter zu sehen ist als die Scherben und ein Stein, nämlich der Stein, der diese Vitrine gerade zerschlagen hat. Und damit spielt der Künstler ja auf so ein seltsames Verhältnis von Europäern zu Stein an. Das hat er mal im Film verraten, nämlich, dass sie gerne werfen. Oder aber das andere Kunstwerk, was mir einfällt, ist so eine Art alter Ego von ihm aus Holz, beschriftet mit Merkmalen wie ich bin eher leichtherzig oder ich habe 12 Hobbys. Und damit wollte er, so hat er mal erklärt, Dinge sagen, die nicht wahr sind, aber auch keine Lügen. Dieser Witz, der da drin steckt, würden Sie sagen, das ist typisch für das Werk von Jimmy Durham?
Ja, ich glaube, das ist gut erfasst. Ich würde sagen, sein Hauptstilmittel ist die Ironie. Also eine feine Ironie, die er anwendet auf Vorstellungen eurozentristischer Art, wie wir Europäer uns konstruieren, aber auch auf Vorstellungen, die Europäer auf indigene Völker projizieren, also auf den Süden. Und indem er uns, sagen wir mal, indianische Kunst in Anführungsstrichen vorführt, macht er sich über uns lustig und führt uns eigentlich nur unsere Stereotypen vor.
Müssen wir vielleicht an der Stelle erwähnen, dass Jimmy Durham zur Cherokee Nation gehörte. Er war sehr früh in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung aktiv und auch Mitbegründer und Vorsitzender des International Indian Treaty Council bei den Vereinten Nationen. Das heißt, diese Herkunft spielte offenbar eine wichtige Rolle in seinem Werk.
Naja, es gab ja in den letzten Jahren eine Kontroverse um genau diese Frage. Ist er wirklich ein Teilnehmer oder ein Spross dieser Cherokee Nation oder nicht? Und er selber hat sich immer zugehörig gefühlt, diesem Stamm oder dieser Nation. Er ist allerdings in keinem offiziellen Register dieser Nation eingetragen. Und das hat aber damit zu tun, dass seine Eltern, die Elterngeneration, sich geweigert hat, sich einer solchen Selbstmarginalisierung oder Selbstbezeichnung, sie wollten sich dem einfach verweigern und nicht in diesem Register geführt werden, also ist sein Name da auch nicht drin. Und es berührt also einerseits die Frage der Identität, also kann man sich sozusagen auch als Europäer fühlen, wenn man europäische Ideale teilt? Muss das so blutsbestimmt unbedingt sein wie bei uns in Deutschland oder kann das wie in Frankreich sein? Wer die Ideale der französischen Revolution teilt, ist eben Franzose. Das berührt also im weitesten Sinne diese Frage der Identität. Zum anderen aber befragt es auch die Rolle der Selbstbezeichnung. Also kann man als Cherokee oder nicht Cherokee für Cherokees sprechen? Und das ist heute wieder eine hochaktuelle Frage. Wer spricht für wen und welche Rechte darf man heute eigentlich noch vertreten?
Wie hat er denn auf diese Vorwürfe reagiert?
Also mit Gelassenheit soweit. Er hat sich dann keine Debatte hineinziehen lassen und auch mit einem gewissen Verständnis auch dafür. Das ist ja anlässlich einer Retrospektive im Hammer Museum in L.A. aufgebrochen, die Frage. Er hat sich aber dazu nie offiziell nochmal verhalten und schon gar nicht jetzt zum Gegeneingriff ausgeholt, sondern das einfach gewähren lassen, also im freien Spiel der Widersprüche und der Antagonismen ist das ja auch eine vertretbare Position, wenn jemand das in Frage stellt.
Jetzt hat Durham den Goldenen Löwen der Biennale in Venedig für sein Lebenswerk bekommen. Er war auch Träger des Goslarer Kaiserrings. Also er war einer der Künstler mit indigenen Wurzeln, der international sehr erfolgreich war. Was machte denn diesen Erfolg aus oder wieso war er denn so erfolgreich?
Also er ist sicher nicht erfolgreich geworden aufgrund seiner indigenen Herkunft. Vielleicht das politische Engagement spielt eine Rolle. Auch andere Künstler, die nicht indigener Herkunft sind, aber sich politisch engagieren, haben ein Oberwasser bekommen die letzten Jahrzehnte, weil die Welt nach solchen Entwürfen auch eher verlangt, also nicht nach schnellem Konsum von geistigen Gütern, sondern nach widerständigen Positionen, die sich in Kunstwerken manifestieren. Und bei Jimmy Durham ist das sehr konsistent angeknüpft, diese künstlerische Haltung. an das Material, das er verwendet. Das ist ja zum Teil recyceltes Material, das ironisch, also westliche Kultur angreift, westliche eurozentristische Vorstellungen, das sich aber auch bezieht auf Handwerk. Also etwas, was in der Kunst der letzten Jahre, Jahrzehnte ein bisschen herabgewürdigt wurde, ist bei Jimmy Durham sehr präsent. Das Verhältnis also des Machens, des Handwerklichen und auch das Verhältnis zum Alltag und zum Lokalen ist bei ihm eine wichtige Zäsur.
Haben sich denn die Themen seiner Arbeiten über die vielen Jahrzehnte bei ihm verändert oder ist er da relativ konstant treu geblieben, auch seinem, was Sie schon sagten, seinen ironischen Anmerkungen zur eurozentristischen Vorstellung, zum Beispiel von sogenannter Indianerkunst?
Naja, also das ist das eine, aber er hat seinen Werkbegriff weit ausgedehnt und vor allem hat er sich in verschiedenen Medien ausgedrückt, verstärkt. Also er war ja auch Dichter, was ja ein bisschen immer vergessen wird, was ein bisschen an den Rand gerät, aber er hat etliche Publikationen, Gedichtbände herausgegeben. Er hat sich mit Umwelt und Architektur beschäftigt. Er hat zuletzt auch Film- und Videoarbeiten produziert. Eine haben wir auch für unsere Sammlung angekauft, das NBK. Eins der letzten Werke, die er überhaupt macht, wird auch mit uns entstehen. Er konnte das nicht mehr miterleben, weil es sich um eine Schallplattenproduktion handelt. Und da Schallplatten derzeit einen solchen Boom erleben, dauert die Produktion bis nächstes Frühjahr. Und zwar haben wir eine Auswahl seiner Gedichte aufgenommen, von ihm selber vorgelesen. Das ist also ein Reading seiner Poetry, die dann bei uns in der Reihe NBK Records Number One erscheint im Verlag Walter und Franz König Köln.
Und dort können Sie dann also auch die Stimme von Jimmy Durham noch einmal hören. Der Künstler ist in Berlin im Alter von 81 Jahren gestorben. Und mit dem Leiter des Berliner Kunstvereins, mit Marius Barbias, habe ich an ihn erinnert. Herr Barbias, jetzt noch eine letzte Frage. Wie wird Ihnen denn der Mensch Jimmy Durham in Erinnerung bleiben?
Ja, ich muss sagen, es fiel mir auch schwer, auf Ihre Anfrage gleich so positiv zu reagieren und zuzusagen. Also er war natürlich ein enger Freund, seine Warmherzigkeit wird mir fehlen, sein mitfühlender Humor und was künstlerische Positionen betrifft, seine Integrität, aber auch seine Aufrichtigkeit als Künstler. Das sind alles eine große Lücke, die er hinterlassen wird.
Er sagt Marius Barbias, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Miriam Rossius.
Der österreichische Sprachexperimentator Oswald Wiener ist mit 86 Jahren gestorben. Er galt als theoretischer Kopf und prägendes literarisches Mitglied der Wiener Gruppe, die in den 1950er Jahren mit ihrem radikalen ästhetischen Zugriff für Aufsehen sorgte. Sie schlug mit Collagen und Montagen, Sprachexperimenten und literarischen Kabaretts eine Brücke zwischen Anarchie und Philosophie, Kunst und Literatur. 1959 vernichtete Oswald Wiener sein literarisches Werk und arbeitete in den folgenden Jahren als Computerexperte. Die Themen künstliche Intelligenz, Mathematik und Arbeitsweisen von Maschinen beherrschten danach auch sein literarisches Schaffen. Von 1992 bis 2004 war Wiener an der Kunstakademie Düsseldorf Professor für Ästhetik. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels sieht sich unter erheblichen Sparzwängen. Grund ist vor allem die ungewisse Entwicklung der Frankfurter Buchmesse. Das berichtet das Fachmagazin Buchreport.de und beruft sich dabei auf die Führungsspitze der Branchenorganisation. Demnach wurde ein Sparplan entwickelt, der im Notfall aus der Schublade geholt werden kann. Die vom Börsenverein verantwortete Buchmesse war 2020 wegen Corona komplett ausgefallen und erst Ende Oktober mit einer Mischung aus Präsenz- und Digitalveranstaltungen neu gestartet. Die Erlöse der Messeveranstalter waren vor allem durch den Ausfall im letzten Jahr erheblich eingebrochen. Die Pina Bausch Foundation geht morgen mit ihrer neuen Website online. Damit werden erstmals Materialien aus dem umfangreichen Pina Bausch Archiv, das allein über 300.000 Fotografien und 9.000 Videos umfasst, über das Internet zugänglich. Interessierte können anhand von Originalquellen wie Fotos, Filmen, Kostümen und Programmheften in den Kosmos der Choreografin und Tänzerin eintauchen. Die Filmreihe der Pina Bausch Editions wird um eine Filmversion des Stückes Kaffee Müller erweitert. Archivbestände zu weiteren Werken folgen nach und nach. Der Musikwissenschaftler und Regisseur Peter P. Pachel ist tot. Der gebürtige Bayreuther leitete Opern an vielen Häusern, lehrte an zahlreichen Universitäten und war kurzzeitig auch Intendant der Berliner Symphoniker. Zudem gründete er eine Siegfried-Wagner-Gesellschaft, um den Sohn Richard Wagners neu zu entdecken. Wie die katholische Nachrichtenagentur berichtet, starb Peter P. Pachel bereits am Montag während der Proben zu Anton Urspruchs Oper »Die heilige Cecilia«. Sie soll morgen im nordrhein-westfälischen Hattingen uraufgeführt werden. Pachel wurde 68 Jahre alt.
Seit 1994 verleiht der Deutsche Schriftstellerverband PEN den Hermann-Kästen-Preis in Erinnerung an den Schriftsteller und einzigen PEN-Präsidenten Hermann Kästen. Gewürdigt werden damit besondere Verdienste unverfolgter Autorinnen und Autoren, Menschen also, die sich furchtlos für die Meinungsfreiheit eingesetzt haben. Heute Abend wurden die Preise in Darmstadt verliehen und für uns dabei meine Kollegin Cornelia Wegerhoff. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Vergangenes Jahr musste die Verleihung ja Corona-bedingt ausfallen. Das wurde heute nachgeholt. Aber lassen Sie uns erst über die aktuelle Preisträgerin sprechen. Den Kästenpreis 2021, den bekommt die slowakisch-schweizerische Schriftstellerin und Journalistin Irena Brezhna. Wofür genau hat das PEN-Zentrum ihr den Preis zugesprochen?
Ja, die Begründung, die heute Abend im Staatstheater Darmstadt zu hören war, würdigte, dass sich Irena Brezhna Zeit ihres Lebens unermüdlich für die Gerechtigkeit und Freiheit eingesetzt hat, dass sie Dissidenten und Verfolgten in Osteuropa eine Stimme gegeben hat. Und das hat natürlich ja mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Irena Brezhna ist gebürtig aus Bratislava, der heutigen Slowakei, und ihre Familie ist 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings emigriert. Und ihre Mutter sagte immer zu ihr aus dieser Erfahrung der politischen Verfolgung heraus: Denk, was du willst, aber sag es nicht. Und dieser Aussage und vor allem dem neuen Leben in der Schweiz stand sie als junge Frau erstmal hilflos gegenüber, wie sie mir am Rand der Preisverleihung gesagt hat.
Das Schlimmste am Exil, das Dramatischste, war der Sprachverlust. Und dann suchte ich mir solche Persönlichkeiten aus, wie die sowjetischen Dissidenten, die ausgebürgert worden waren und sind irgendwo gelandet in Paris, in Berlin. Sie haben mir eine Botschaft gebracht, ja, und ich konnte diese Botschaft weiter verbreiten. Und ich habe in der deutschen Sprache meine eigene Stimme gefunden.
Ja, und das sagt Irena Brezhna jetzt so ruhig und bescheiden. Aber sie war zum Beispiel auch als Kriegsreporterin in Tschetschenien, um den Frauen dort eine Stimme zu geben. Und das sei wirklich Literatur als politisches Statement, so der PEN.
10.000 Euro Preisgeld gingen auch an Günter Wallraff, den Kästenpreisträger des vergangenen Jahres. Den Autor kennen wir ja vor allen Dingen durch seine Investigativrecherchen, besonders sein Buch Ganz unten aus den 80er Jahren. Wofür ging der Preis an ihn?
Ja, ganz unten diese Undercover-Recherche als türkischer Gastarbeiter Ali damals, die ist eben nur ein Beispiel für viele Stories, die er investigativ recherchiert hat. Wallraff wurde als einer der engagiertesten deutschen Autoren der letzten Jahrzehnte gewürdigt, als Phänomen, der durch seine Industriereportagen sehr, sehr viele Missstände aufdecken konnte, Ausländerfeindlichkeit, unwürdige Arbeitsbedingungen, das sei eben auch ein Stück deutscher Geschichte geworden. Und Günter Wallraff macht sich eben auch für andere Autoren stark, die Unrecht aufdecken.
Die Laudatio auf Wallraff, die hielt der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Wie hat sich denn Wallraff in seiner Dankesrede geäußert?
Ja, also der hat erstmal für einen Lacher gesorgt, weil er meinte, er wolle am liebsten eine Laudatio auf Cem Özdemir halten. Der soll dann nämlich unbedingt der nächste deutsche Außenminister werden. Und also ein klein bisschen Einmischung in die politische Lage im Augenblick, das ist natürlich typisch Wallraff. Aber er hat sich dann stark gemacht für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der in London im Hochsicherheitstrakt sitzt, und gleichzeitig für Alexei Nawalny, der in Russland inhaftiert ist. Wir in Deutschland, meinte Wallraff, würden immer von der Meinungsfreiheit sprechen, aber uns dann anders als zum Beispiel eben Hermann Kästen früher doch nicht für jeden stark machen.
Wir leben leider in einer Gesellschaft, trotz Überwindung des Kalten Kriegs, wo immer noch Lagerdenken vorherrscht, ja? Die sich für Julian Assange verdienstvoll einsetzen. Die machen oft einen Bogen bei Nawalny und umgekehrt genauso. Und ich finde, beide setzen ihr Leben aufs Spiel. Also Hermann Kästen war jemand auf keinem Auge blind, der Menschenrechtsverletzten Unrecht, wo auch immer, sich genauso einsetzte. Von dem können wir lernen. Und daher ist das für mich ein Preis, der hat für mich eine ganz besondere Bedeutung.
Also Günter Wallraff war sichtlich gerührt und er hat an alle Gäste Bücher über das Schicksal von Assange und Nawalny verschenkt.
Jetzt haben wir über die beiden Hauptpreisträger gesprochen. Es gab dann eben auch noch einen Förderpreis im vergangenen Jahr, der ging an die Ägypterin Lina Atala. Sie ist Chefredakteurin des Online-Portals Mada Masr. Wofür steht denn dieses Nachrichtenportal?
Ja, Mada Masr ist vielleicht das letzte unabhängige Nachrichtenmedium in Ägypten, ist offiziell gesperrt, aber wird auch immer wieder massiv von ägyptischen Sicherheitsbehörden unter Druck gesetzt. Es gab eine Razzia in der Redaktion, Lina Atala und ihr Team wurden vorübergehend festgenommen. Also die ägyptische Regierung mag es gar nicht, wenn offen über die Missstände am Nil berichtet wird.
Konnte sie denn selbst kommen zur Preisverleihung?
Ja, das war die schöne Überraschung. Die ist am Nachmittag aus Kairo eingeflogen. Und sie hat auch gesagt, sie hätte sich ein bisschen Sorgen gemacht. Es gibt immer wieder Fälle, wo Oppositionelle dann auch plötzlich am Flughafen den Reisepass entzogen bekommen. Aber sie hätte sich an Ängste gewöhnt, hat sie mir gesagt.
I'm always afraid and I'm not ashamed of being afraid. I guess when you're afraid
Angst,
in a context like ours, it's a sign
schämen,
that
meint sie. Das sei eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie das Richtige schreiben würde, aber dass man es eben mit einer starken Macht zu tun hat. Und sie und das Mada Masr-Team, die würden alle schreiben, was sie wollen, meinte sie ganz keck, aber einfach schon deshalb, weil sie nicht wüssten, ob es überhaupt einen Morgen gibt.
Tja, viele sehr mutige und engagierte Leute waren da also heute Abend in Darmstadt versammelt. War denn auch der neue PEN-Präsident Denis Yücel dabei?
Ja, der hat die Gelegenheit gleich genutzt, dann doch nochmal den Blick kritisch nach Deutschland zu lenken. Yücel warf nämlich der hessischen Landesregierung das nach seinem Dafürhalten skandalöse Vertuschen der NSU-Akten vor und er sprach auch über die fragwürdige Rolle des hessischen Verfassungsschutzes bei der Mordserie des NSU. Und er meinte, vielleicht können wir ja eines Tages eine Journalistin, einen Journalisten ehren, der mit dem Mut von Lina Atala, mit der Gewissenhaftigkeit einer Irina Breschner und vielleicht mit den investigativen Verkleidungskünsten von Günter Wallraff ein wenig Licht in dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte bringen könnte.
Tja, zu wünschen wäre es. In Darmstadt wurden heute die Hermann-Kästen-Preise des Deutschen PEN-Zentrums verliehen und von dort berichtete für Fazit Cornelia Wegerhoff. Ganz herzlichen Dank.
Dann.
Und jetzt geht es mal wieder um die Frage, wer darf für wen sprechen? Der Anlass für die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung heute zu einer Veranstaltung zu laden, der war ein ganz konkreter, wenn er auch schon ein paar Monate zurückliegt. Sie erinnern sich vielleicht, nachdem die schwarze Lyrikerin Amanda Gorman bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Biden ihr Gedicht »The Hills We Climb« vorgetragen hatte. Da gab es Auseinandersetzungen und zwar zur Frage der Übersetzung. Wer kann, wer darf ein solches Gedicht in eine andere Sprache übertragen? Muss man selbst schwarz und eine Frau sein, die Rassismus und Diskriminierung aus eigener Erfahrung kennt? Um Fragen wie diese ging es heute Abend in Frankfurt am Main. Es diskutierten Soziologen, Übersetzerinnen, Schriftsteller und Journalistinnen und unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau, der war für uns auch dabei. Herr Fittgau, schönen guten Abend.
Hallo Frau Burkhardt.
Den Eingangsvortrag zum Thema, den hielt der Soziologe Heinz Bude. Worauf lenkte er den Fokus?
Heinz Bude ist zwar Soziologe, aber er ist auch jemand, der sich immer wieder im Feld der Philosophie gerne bewegt. Und er versuchte es mit einer Großtheorie, um es mal so zu sagen. Ihm ging es nicht weniger als um eine Dialektik von Gemeinsinn und Eigensinn, von gemeinsamen Leben und Gruppenego. Das entwickelte er, weil er sagte, es kann nicht sein, dass hier nur Einzelinteressen darüber bestimmen, was gesprochen werden darf und was nicht. Interessanterweise entwickelte er diese Großtheorie nochmal mit Blick auf die Arabellion. Wir haben gerade im Beitrag vorher aus Kairo gehört, von den großen Problemen der Opposition. Er hat aber nochmal den Tahrirplatz als Positivbeispiel genannt oder den Gezi-Park in Istanbul. Das seien doch Projekte gewesen, wo sich Menschen unter Anwesenden getroffen haben, wo sie sozusagen kulturelle Aktionen entwickelt haben, auch ein Zusammenleben, das wir ja gerade jetzt so in der Pandemie vermisst haben. Er hat auch die Pandemie nochmal gebracht. Als Beispiel, als Gegenbeispiel gegen eben diese Gruppenegoismen, gegen sprachliche Zensur in Filterblasen. Das war sozusagen sein Versuch, eine Großtheorie an den Anfang zu stellen.
Jetzt hat Heinz Bude wahrscheinlich eher so die Frage gestellt, was ist doch gerade den jüngeren Antirassismusaktivisten, denen geht es ja eher um die Frage, wer spricht? Also wer vertrat denn diese Position heute Abend?
Ja, interessanterweise waren das vor allen Dingen Frauen, die gegen Heinz Bude sich positionierten. Auch ein bisschen Thomas Thiel, der FAZ-Feuilletonist, die vertraten die Position, das sei ein bisschen romantisch, was Bude da entwickelt hat. Diese Idee, dass sozusagen Gesellschaft so utopisch funktionierte, dass so ein überschießendes Bewusstsein dann aufblitzt in solchem Moment, das sei ein bisschen weit weg von der Realität, die eben anders ist, die viel sozusagen zerrissener ist, gerade bei der Frage der kulturellen Identität, bei der Frage, wer leidet unter Rassismus oder nicht. Da müsste man schon die Frage stellen, sagt zum Beispiel die Literaturwissenschaftlerin Nicola Rosbach, wer auch da konkret drunter leidet, wenn er eine andere Hautfarbe hat. Da geht es auch um Erfahrungen und die Erfahrungen könnten eben nicht alle machen. Dass wenn einer 60 Jahre alt ist, ein weißer alter Mann, dann hat er eben vielleicht nicht, steckt er vielleicht nicht in der Haut einer People of Color hier in Deutschland oder in Amerika. Das ist sozusagen die Gegenposition gewesen. Und Thomas Thiel sagt, diese Romantik vom Ort, vom Tahrirplatz oder so, wenn man sieht, dass die Menschen heute zwar sich treffen an einem Ort, aber dann teilweise auch in ihre Handys schauen, dann sind sie eben nicht vor Ort, sondern sind sie in ihrem Handy ganz woanders. Also diese Idee, dass man alles über Anwesenheit löst, die ist auch ein bisschen historisch überholt, war die Gegenposition.
Dann gab es ja einen zweiten Teil der Veranstaltung, da kamen dann vor allem die ÜbersetzerInnen zu Wort. Wie reagieren die denn auf die identitätspolitischen Debatten?
Ja, die sind natürlich Profis. Die haben sich auch ganz klar als Leute gezeigt, die gesagt haben, wir übersetzen doch Texte, nicht Hautfarben, war ein Zitat von Katharina Boches. Also die haben den Anspruch, die Übersetzerinnen und Übersetzer, dass sie an jeden Text herangehen können mit einer schwankenden Annäherung. Das ist ein schöner Begriff von Cécile Weißbrot, einer aus Paris stammenden Schriftstellerin und Übersetzerin, die sagt, natürlich muss man auch an Texte schwankend herangehen mit großer Vorsicht. Sie hat dann nochmal Amanda Gorman, dieses Beispiel gebracht. Sie haben es am Anfang gesagt, dass eben dieses Gedicht The Hill We Climb sozusagen auch zerredet worden ist. Man hat diesem Text einen Bärendienst erwiesen, sagt sie, indem man sozusagen interpretiert hat und nicht gelesen hat. Und wenn man da jetzt also sozusagen mit dem Kriterium, wir brauchen eine schwarze Übersetzerin, herangeht, dann wird man dem Text nicht gerecht, sagt sie, der ein Text ist, der sicher auch von schwarzen Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen ausgeht, aber letztendlich ja doch den Bogen schlägt zu der Idee eines Gemeinsamen. Da könnte man vielleicht sagen, schließt sich dann doch wieder der Kreis zu Bude, die Idee eines dann doch irgendwie gemeinsamen Amerikas. Das sei ja doch ein Teil dieser Rede gewesen, so Cécile Weißbrot.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gab es unter den Übersetzerinnen vor allen Dingen einen Konsens, der sagte, jeder muss alles übersetzen können?
Ja, also da sind sie sehr, sehr klar gewesen. Man soll auch sensibel sein. Die diversen Stimmen sollen auch Gehör bekommen, auch natürlich in den Texten und auch in einer sozusagen vorsichtigen Annäherung, schwankende Annäherung, hatte ich ja gesagt, als Begriff an diese Texte. Aber sie trauen sich zu, die Übersetzerinnen und Übersetzer, dass sie das hinkriegen und dass sie eben nicht sozusagen auf Identität irgendwie angewiesen sind, sondern das ist professionelles Arbeiten.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Wo gab es denn den größten Reibungspunkt? Es waren ja doch sehr viele Leute heute Abend da in Frankfurt.
Ja, der größte Reibungspunkt ist tatsächlich die Frage, wie geht es weiter mit dieser Identitätsdiskussion? Da wurde auch nochmal gefragt, was ist noch zu erwarten? Was kommt da noch aus Amerika, aus England? Das schwappt rüber natürlich. Und da war man sich nicht ganz einig. Thomas Thiel, der FAZ-Feuilletonist, der sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, sagt, da kommt noch einiges. Andere sagen, das wird hier in Europa anders sein als in Amerika. Und ein Dritter sagte in China, der Sinologe und Übersetzer aus dem Chinesischen sagt, in China wird es diese Debatte gar nicht geben, weil die Chinesen das gar nicht wollen, weil die keine gesellschaftliche Spaltung in diesem Maße haben wollen.
Vielen Dank, Ludger Fittgau. Er war für uns bei einer Debatte über die Möglichkeiten und Grenzen kulturellen Verstehens in Frankfurt am Main. Jetzt geht's weiter, nämlich hier in Fazit mit der Kulturpresseschau und mit Hans von Trotha.
Harmlos schleicht sich die Frage des Tages ein. Netflix hat eine Realverfilmung der Anime-Serie Cowboy Bebop aufgelegt, vermeldet Axel Weidemann in der FAZ. Sein Fazit wird lauten, Realverfilmung von Zeichentrick, das ist die Rotweinschorle der Filmwelt. Etwas, das nur Sinn ergibt, wenn Geschmack und Kunst sich pragmatischen Gesichtspunkten unterordnen. Die entscheidende Frage aber steht gleich neben der Meldung, dass es die Realserie jetzt gibt. Sie lautet, warum eigentlich? Warum? Diese Frage, so allumfassend wie schlicht, stellen die Feuilletons erstaunlich selten. Hat das womöglich religiöse Gründe? Immerhin erklärt uns Hans-Ulrich Gumbrecht im aktuellen Feuilleton der Welt, worin das spezielle Dilemma aller Theologie besteht, nämlich schlicht gesagt darin, dass sich Erklären und Glauben nicht vertragen, auch bei den Theologen nicht. Einerseits verstehen sie sich als Wissenschaftler, das aber steht in einer nie ganz aufhebbaren Spannung zu den substanziellen Inhalten von Religion, deren Anziehungskraft heute mehr denn je von ihrem Potenzial abhängt, über Rationalität im wörtlichen Sinn hinauszugehen. In diesem besonderen, dilemmabewehrten Status hat die Theologie in unseren Tagen die Virologie beerbt. Vertreten Virologinnen und Virologen doch die Wissenschaft in purer Reinheit und bekommen gleichzeitig den Status von jemandem aufgebürdet, dem oder der ein Großteil der Bevölkerung partout unbedingt glauben will. Zumindest, wenn es gerade reinpasst. Ja, auf wen träfe das mit der Anziehungskraft und dem Potenzial über Rationalität im wörtlichen Sinn hinauszugehen, punktgenauer zu als auf Christian Drosten? Warum? Das ist ja traditionell die Frage, mit der die Philosophie die Welt überrascht. Und Philosophie bedeutet, Klarheit zu schaffen. Das lesen wir so als Überschrift in der Taz. Aber wie verträgt sich das mit den Befunden von Miguel de la Riva, der in der FAZ warum fragt, nämlich warum die Philosophie angesichts der Pandemie bislang einen überforderten Eindruck machte, bis hin zu den jüngsten Einlassungen hiesiger Medienintellektueller, die, Miguel de la Riva nennt die Namen Precht und Flasspöhler, verwechseln Recht und Moral. Nicht alles ist erlaubt, was nicht durch Gesetze verboten ist. Eine allgemeine Impfpflicht nicht als Gesetz zu formalisieren, ist kein Freifahrtschein zu zaudernder Fahrlässigkeit oder aggressiver Dummheit, findet de la Riva. Sich nicht impfen zu lassen, obwohl man könnte, ist nicht nur unsolidarisch, es ist vor allem eins, irrational. Und damit irgendwie unphilosophisch, oder? De la Riva attestiert der hiesigen Politik, sie trüge eine Verantwortung, der sie sich durch Dummstellen zu entziehen versuche, indem sie sich vom mit naturwissenschaftlicher Sicherheit Erwartbaren nun völlig überrascht gebe. Das Phänomen analysiert der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, den Melanie Mühl für die FAZ angerufen hat. Die Dynamik der Pandemie, so Pörksen, verlange die vorausschauende Emotionalisierung und Verbildlichung. Das heißt, man muss die Bilder eines künftigen Schreckens präsentieren, noch bevor sie für alle ohnehin sichtbar sind. Pörksen nennt das proaktive Krisenkommunikation und findet, dass es daran gefehlt hat und nach wie vor fehlt. Immerhin, Lothar Wieler vom RKI hat es probiert. Er hat, zitiert Melanie Mühl, vor einem sehr schlimmen Weihnachtsfest gewarnt. Das ruft in der Süddeutschen Nils Minkmar auf den Plan. Frohes Fest, Leute, ruft er uns entgegen und meint das sogar irgendwie ernst. Warum, fragt man unwillkürlich. Nun, Lothar Wielers Warnung ist entsetzlich, meint Minkmar. Aber sie eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten. Wenn nun Weihnachtsmärkte und betriebliche Weihnachtsfeiern abgesagt werden, fantasiert er schon mal proaktiv die Weihnachtskrise, ist das für die Branchen bitter. Aber nicht wenige Leute werden den Wegfall von übergriffigen Psychoveranstaltungen in Betrieben und daheim mit Gesang, Glühwein und Bienenwachskerzen erleichtert registrieren. Ebenso die ritualisierten Besuche zwischen Weihnachten und Silvester, die die Menschen auf die anfällige Schiene schicken, an Neujahr werde womöglich die Welt untergehen. Nun gibt es endlich einen Grund, an Silvester einfach um 23 Uhr mit einem guten Buch ins Bett zu gehen. Und keiner fragt, warum.
Naja, ich schon, denn es gibt eine prima Alternative dazu, Silvester um 23 Uhr Fazit hören, egal ob im Wohnzimmer, im Auto oder im Bett. Für heute verabschiedet sich das Team von Fazit bei Ihnen. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche eine gute Nacht.